Herzlich willkommen zum Satzsagen. Vielen Dank erstmal an Devasito und das JetzTV-Team für die schöne Möglichkeit, hier Satzsagen zu geben. Vielen Dank, dass ihr das möglich macht hier auf diese Weise. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gute Feiertage erlebt. War ein bisschen runtergefahren, ausgespannt vielleicht. Ja, ich würde gerne so als Einleitung, das ist aber keine Themenfestlegung, sondern so als Einleitung gedacht, über Zeitlosigkeit und Zeit reden, also den Weg, den spirituellen Weg in der Zeit. Und gleichzeitig geht es ja bei Selbsterkenntnis oder Realisation, Erleuchtung, geht es ja um etwas Zeitloses. Also wie passt das eigentlich zusammen, dass wir von einem Erwachens- oder Erleuchtungsprozess sprechen, der sich über längere Zeit auch hinziehen kann, vielleicht sogar über mehrere Leben oder zumindest über mehrere Jahrzehnte? Wie passt das eigentlich zusammen mit etwas, was schon in der absoluten Zeitlosigkeit ja schon da ist, was man schon ist die ganze Zeit, was man nicht vermeiden kann zu sein? Ja, wo macht das einen Sinn? Also warum ist dazu so ein Weg durch die Zeit offenbar nötig? Oder es ist einfach so, dass es, also meine Beobachtung ist, dass es bei mir so passiert, dass sich das eben über jetzt 36 Jahre erstreckt, dieser Weg. Also die intensive Phase, wo ich also ganz konkret einen Guru hatte und nach Erleuchtung gesucht habe. Also im Grunde, wo ich dann wusste, wonach ich suche. Ich habe in der Jugend schon gesucht und wusste aber nicht, wonach. Und habe dann Alter von 23 Jahren, 1988, meinen Guru getroffen, also kennengelernt sozusagen. Ich bin ihm begegnet und dann fing das alles an. Und und wenn ich so meine Bewusstseinsentwicklung da betrachte in diesen 36 Jahren, dann muss ich so sagen, das ist wirklich erstaunlich, wie dass sogar Zeitzyklen also wahrnehmbar waren. Also ich habe 3x12 Jahre quasi erlebt, wo jedes Mal die Bewusstseinsqualität, die vorherrschende beziehungsweise die Art der Identifikation, also die Art des Egos, was gewirkt hat, was ich war sozusagen, hat sich dann alle 12 Jahre subtil verändert. So hat das natürlich alles nichts mit dieser zeitlosen Wahrheit zu tun, weil die zeitlose Wahrheit, die verändert sich nicht. Ja, die sind wir immer. Die sind wir bedingungslos, ohne was dafür tun zu müssen. Wir sind das grundsätzlich immer. Ganz egal, wie die Umstände sein sollten, ganz egal, wie sehr man sich im Ego glaubt zu sein, man ist das immer. So, und was ich da als einzig Sinnstiftendes finden kann bei meinem Weg zum Beispiel, ist einfach, dass ich im Alter von 23 ja schon mal so eine Absolutheitserfahrung als Einleitung, als Initiation erleben durfte. Und ich war dann noch nicht in der Lage, das permanent zu verwirklichen. Das hätte offenbar mein Körper, mein Nervensystem überfordert. Am Ende dieser Ekstase, damals kam der Todesangst auf bei mir. Da kam das Ego dazu, sozusagen Gedanken setzen ein. Und dann kam so Todesangst und dann endete das auch. Und ich bin mir sicher, dass es auch gut war, dass es geendet hat, weil sonst hätte ich vielleicht einen nervlichen Schaden erlitten, ich weiß es nicht. Oder zumindest wäre ich überfordert gewesen. So. Und was ist dann passiert nach der Initiation? Also ich kann sagen, dass mein Körper-Geist-System, wie man es auch nennen mag, Körper-Verstand-Mechanismus, über 36 Jahre quasi vorbereitet wurde auf einen egolosen Zustand, sozusagen, der an sich kein Zustand ist, sondern die Wahrheit. Also die Wahrheit ist eben egolos. Das Einzige, was traumartig ist, ist eben die Identifikation mit einem begrenzten Körper sozusagen, oder mit einer Person, wie auch immer man sich identifizieren mag. Also ich habe das so erlebt, diese 36 Jahre als Vorbereitungszeit, wo ich spirituelle Erfahrungen machen konnte. Und ich kann sagen, dass die Qualität des Bewusstseins immer permanenter wurde, immer intensiver und immer mehr losgelöst von diesem Lebenstraum. Also Das ging, wie gesagt, in 12 Jahresstufen. Ich will das jetzt nicht so ins Detail, das mache ich nochmal in einem Video, was ich dann auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche. Das würde jetzt hier im Satz dann den Rahmen sprengen, so, nur so viel eben, dass da so ein scheinbarer Widerspruch ja ist, ne? Also, was entwickelt sich? Das Körper-Geist-System ist ja zeitlich und deswegen entwickelt es sich auch. Es verändert sich. Das ist sozusagen die Art allen vergänglichen Seins. Alles, was vergänglich ist, verändert sich auch im Laufe der Zeit. So, und wie gesagt, der Weg bestand bei mir darin, dass dass ich schlicht und ergreifend darauf vorbereitet wurde, auf das, was jetzt ist. Und denn mich hat es schon ein bisschen eher jetzt als 36 Jahre, also nach 34 Jahren, vor 2 Jahren ist ja etwas passiert bei mir, wo ich so in so einem, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, in so einem dauerhaften Gewahrseinszustand ohne Subjekt und Objekt eingetreten bin, wo nur noch Liebe eigentlich ist. Liebe und Wahrheit quasi, das sind einfach die passendsten Begriffe. Das Auffälligste war einfach eine überwältigende Liebe, die so stark ist, dass sie mich immer wieder zu Tränen rührt. Also Glückstränen sozusagen. Weil es einfach eine überwältigende Liebe ist, die bedingungslos ist. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht etwas, was man üben könnte oder müsste oder lernen könnte oder müsste. Wir sind diese bedingungslose Liebe. Ja, die sind wir grundsätzlich. Ohne dass wir was dafür tun müssen. Also es fängt sozusagen, die Realisation der Zeitlosigkeit quasi durch einen zeitlichen Spiegel. Also der Körper ist ein Spiegel. Er ist dieses bedingte Bewusstsein, was auch mit dem Körperbewusstsein eben zusammenhängt, das ist ein Spiegel. Ja, das ist ein Instrument sozusagen, man könnte sagen, wie Gott sich in vollem Bewusstsein aus der Dualität dann wieder erhebt und wieder das ist, was er schon immer war oder was es schon immer war. Das göttliche Absolute. Wenn dem der Begriff Gott nicht so gut gefällt, er kann dafür auch Liebe oder absolutes Gewahrsein oder ja. Wahrheit nehmen oder was auch immer. Und ja, was ich dazu noch sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass es keinen Sinn macht, die Zeitlichkeit, also die Dualität zu leugnen, in dem Sinne, dass es vollkommen unwichtig wäre. Also wenn ich jetzt in diesen 36 Jahren, wie ich diesen Weg gegangen bin, bin ich eigentlich immer bei der Sache geblieben. Ich bin immer dabei geblieben. Auch wenn schwere Krisen waren, gerade wenn schwere Krisen waren, die haben mich nur noch mehr, meine Depressionen, die ich dann vereinzelt noch hatte über die Jahre, die haben mich eigentlich immer mehr dazu getrieben, noch intensiver nach, ja, Erlösung zu suchen. Ja, es macht keinen Sinn, das eben quasi zu verleugnen, die Welt zu verleugnen sozusagen und zu sagen, ich bin ja sowieso schon das Absolute und dann ist ja auch völlig egal, was ich mache. So, das ist zwar theoretisch vielleicht richtig, aber solange ich mich subjektiv noch im Ego glaube, bin ich ja auch noch subjektiv leidensfähig. Und solange ich eben aus dem Ego heraus handle, werde ich auch die Konsequenzen meines Handelns dann an meinem Ego wieder erleben. Das nennt man dann Karma. Also das macht keinen Sinn, dass man quasi das eine ausschließt. Man könnte jetzt sagen, ja, die Zeitlosigkeit ist ja die alleinige Wahrheit. Letztlich ist das ja auch so. Die absolute Wahrheit ist Raum und zeitlos. Jeder erfährt das im Tiefschlaf quasi. Also erfahren mit Anführungsstrichen. Also es ist ein Erlebnis der Nichtheit sozusagen im Tiefschlaf für jeden Menschen. Und da ist weder Raum und Zeit, noch Ego, noch Bewusstsein, also das, was wir so Tagesbewusstsein nennen, ist da nicht vorhanden. Ja, was da ist, ist eben dieses absolute Gewahrsein, was nicht sein kann. Ja, was quasi ohne dieses Reflexionsinstrument, was ja dann im Tiefschlaf ausgeblendet ist, bleibt dann am Ende eine absolute Nicht-, also quasi keine Erfahrung oder eine Erfahrung des Nichts oder des, ja, man könnte sagen, ja. Ja, es ist einfach eine Nichterfahrung sozusagen. Wobei das eigentlich gar nicht geht, denn auch das weiß man ja. Also ich weiß ja, dass da nichts passiert. So, also macht aber trotzdem keinen Sinn, jetzt zum Leben zu sagen, ja, weil das ja so ist, schiebt sich das alles in den Wind, was hier in der Zeit passiert und ich kann machen, was ich will. Das wäre sozusagen vom Ego missbrauchtes Advaita-Konzept. Ja, also das Advaita-Konzept ja, sagt ja, dass sowieso alles, dass es nur Gott gibt, also es gibt nur Gott. Und dann könnte ich ja so sagen, ja gut, dann gehe ich mal los und bringe Leute um oder so. Ne, als Beispiel jetzt. So, und das ist aber gerade nicht der richtige Weg. Also sowieso natürlich nicht grundsätzlich, weil das eben eine ziemlich schlimme Tat ist. Davon mal jetzt abgesehen, aber es ist auch etwas, was quasi mich selber am meisten schädigt, ja. Also karmisch gesehen ist es quasi eine Art Selbstmord, wenn ich jetzt jemand anders töten würde. Und wäre es karmisch gesehen eine Art Selbstmord, weil das bin ja ich. Der andere ist, bin ich sozusagen. Also nicht persönlich, aber vom absoluten Bewusstsein her gesehen. Ja, das ist ein ziemlich paradoxes Thema. So, also ich habe da jahrzehntelang dran rumgeknabbert, auch so vom Verstand her, das halbwegs so konzeptuell zu verstehen, was da überhaupt passiert. Weil ich habe das ja dann auch erlebt, so dass denn alle 12 Jahre sich was grundsätzlich verändert hat in meinem Bewusstseinsmodus sozusagen. Also um ein Beispiel zu geben, das ging halt von dieser ganz festen Überzeugung, ich bin Jens, ich bin grobstofflicher Körper. Damit fing es 1988 an, das war das normale Ego. Ja, so, da war ich also absolut 100%, ich habe mich voll identifiziert, ich war ja, ein junger, kräftiger Mann sozusagen. Ich hatte Wahnsinns-Power so und habe das ausgelebt und habe Spaß gehabt so. Ne? Und dann später kam dann im Jahr 2000 so eine Veränderung, eine dauerhafte Veränderung. Weg von dem Personensein hin zu, Mensch, ich bin ja Bewusstsein. Also es ist aber kein Gedanke, ich beschreibe das jetzt nur mit Worten. Das ist so eine permanente, also plötzlich war diese Person, die ich immer glaubte zu sein, irgendwie nicht mehr da. Sondern da war nur noch dieses einfach nur Bewusstsein. Ja. Das war aber noch gekoppelt an dieses Ich bin Bewusstsein und das Ich Bewusstsein, was ja nur im Wachzustand da ist. So, darauf war es noch begrenzt. Und dann weitere 12 Jahre später kam dann wieder noch ein Schritt und zwar zu einem von so einer Art, ja, da war das nicht mehr am Ich bin festgemacht, sondern das war quasi ein durchgehendes Gewahrsein, durch alle Zustände durchgehendes Gewahrsein, was dann nicht mehr, das nennt man auch Zeugengewahrsein, was dann nicht, wo man sich subjektiv einfach nicht durch den Schlaf unterbrochen fühlt. So, das war dann der letzte Schritt, so. Das war das letzte Ego sozusagen. Und dann kam nochmal dieser mystische Schritt, wo ich einfach nur geschlafen habe und dann am nächsten Morgen irgendwie war alles klar und, ja, das, was ich vorher noch kannte als Zeugenego, das war plötzlich nicht mehr da. Da war da einfach nur dieses reine Einheitsgewahren, was auch irgendwie ja immer gleich ist. So, ja gut, das war jetzt doch ausführlicher, als ich dachte so. Aber ja, ihr könnt gerne Fragen stellen jederzeit. Und auch jetzt muss ich direkt zu dem sein, was ich gesagt habe. Ne? Also sollte schon um Selbsterkenntnis, Erleuchtung, Erwachen und so weiter gehen über den Weg. Aber ansonsten ist es, könnt ihr auch gerne das Thema wechseln.
Alexandra hat schon eine Frage. Und zwar, sie schreibt: Guten Abend und herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Was bedeutet Vergebung und was genau der Spiegel? Bin ich wirklich jeder Betrüger?
Ja, danke für die Frage. Ja, Vergebung ist eben so das Element, was hauptsächlich so in unserem Kulturkreis durch Jesus eingeführt wurde. Bis dahin war ja hauptsächlich so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann kam diese Idee der Vergebung. Ja, also was sich dann auch im Vaterunser manifestiert als hat in der Zeile und vergib uns, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Also vergib, dann wird dir vergeben. Ja, da du ja alles bist, das, was du für dich wünschst, was dir widerfahren sollte, solltest du auch nach außen genauso leben, weil das ja kein Unterschied ist. Dann ist es harmonisch. Wenn ich das auch lebe, was ich selber bekommen möchte, dann ist es harmonisch und wahrhaftig. Vergebung war das eine. Und was war das zweite noch, was sie genannt hatte?
Und was genau der Spiegel?
Ach so, der, ja. Ja, genau, der, ja, das, der Spiegel sozusagen, ist ja unser Organismus. Ja, wir sitzen sozusagen, der Mensch ist ein Spiegelorganismus. Ja, dieses abgetrennte Bewusstsein, dieses persönliche Bewusstsein, was ja quasi durch dieses Ich Bin quasi hauptsächlich gebildet wird, das ist ein Spiegel. Ja, das ist schon ein Spiegelbild. Das ist nicht dieses Ich Bin, was wir so alle kennen als uns selbst. Das sind wir eben nicht, sondern das ist schon das Gespiegelte. Ja, also dieses, du bist eben das, was mal die Anwesenheit des Ich, des Ichs wahrnimmt, wie im Wachzustand, und dann quasi die Abwesenheit in Anführungsstrichen wahrnimmt, weil ja kein Spiegel mehr ist, aber es ist halt die Abwesenheit dann im Tiefschlaf. Ja, das bleibt aber, der Spiegel bleibt immer gleich. Also der ist nur in einem Fall leer. Wenn das Licht aus ist, Tiefschlaf, ist alles aus, sieht man nichts mehr. Ne? Ist klar, ist auch, passt zu dem, zu der Analogie. Wenn ich einen Raum habe, da ist ein Spiegel drin. Wenn ich das Licht ausknipse, sehe ich kein Spiegelbild mehr, dann sehe ich gar nichts mehr. Dann sehe ich weder Spiegel noch Spiegelbild noch gar nichts. Ja? Und genauso ist es, verhält sich das auch mit unserem Gewahrsein, welches zeitlos ist. Ja, das gewahrt genauso, dass wenn das Licht aus ist, also Bewusstsein aus, Tiefschlaf, ja, dann ist nichts. So. Dann ist der Raum dunkel, sozusagen. Kein Spiegelbild mehr und so weiter. Aber der Spiegel bleibt ja in diesem Bild, das passt ja ganz gut in der Analogie, bleibt der Spiegel ja hängen im Raum. Ja, der ist ja noch immer da. Nur er zeigt eben kein Bild mehr, weil es dunkel ist. So. Das wäre ja Tiefschlaf dann in dem Vergleich. Und im Grunde kann man das sogar erweitern. Also, da wir ja jetzt letztlich sind wir eins mit allem, sozusagen. Das ist unser, nicht nur unser Körper ist unser Spiegelbild, sondern weil wir ja alles sind in Wahrheit, ist auch das ganze Universum unser Spiegelbild. Nur dass da dann eben halt von unserem Ego gerne durch Projektion werden die Vorzeichen umgedreht. Ne, das wird gerne dann abgespalten, dann wird gesagt, das ist außen. Und da kam, klang ja auch eben schon an, bin ich jeder Depp so, also die brutale Antwort ist, ja, wir sind, also das, was Gott ist, ist jeder, auch jeder Depp. Also auch der schlimmste Serienmörder ist Gott letztendlich in seiner wahren Natur. Ja, er ist es vielleicht dann nicht in seiner Erscheinungsform. Ja, daran ist dann ziemlich wenig göttlich, aber versteht man, wie ich meine. Also das ist eben das ist ja gerade das Wesen des Absoluten, ist ja gerade, dass es der unausweichlich unbedingt bedingungslos ist. Ja, das ist das Wort absolut. Ja, das ist bedingungslos. Beziehungsweise absolus heißt, glaube ich, wörtlich irgendwie für sich allein stehen, heißt es, glaube ich. Genau, für sich allein stehen. Und das ist auch eine ganz gute wörtliche Bedeutung dieses Wortes nochmal, also für sich allein stehend, weil es ist etwas, was nichts anderes braucht, um zu existieren. Also was aus sich selbst heraus auf eine unerklärliche Weise, die auch absolut nicht zu verstehen ist, auch mit dem genialsten Verstand der Welt nicht zu verstehen ist, ja. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Aber war gerade so gut im. Ja. Ja, das macht aber natürlich keinen Sinn, jetzt so Dualität und das und die absoluten, die, ja. Man spricht ja konzeptuell von einer absoluten Ebene oder dualen Ebene. Das gibt es natürlich absolut. Also in Wahrheit gibt es gar nicht, gibt es keine Ebene. Es gibt nur das Mysterium, das Absolute sozusagen. Und es erscheint uns aber so, dass, als ob das zweigeteilt wäre, wenn wir jetzt hier dieses weltliche Leben eben erleben. Und Es gehört letztendlich beides dazu. Ja, also es gibt diese, wie gesagt, die Unterteilung nicht zwischen absoluten und relativen gibt es überhaupt nicht. Und es gibt eben nichts, was außerhalb von dem Absoluten wäre. Ja, und deswegen ist alles eins und ja. Aber ach so, was ich sagen wollte, genau, nicht persönlich identifizieren. Ja, ich brauche mich jetzt nicht mit jedem zu identifizieren. Das ist auf einer falschen Ebene, das ist der Ebenenverwechslung. Ja, also ich kann nicht quasi eine absolute Qualität Individualität zerren. Ich meine, ich kann das tun, aber das führt dann nur zu Chaos. Ja, das ein bisschen hatte ich schon anklingen lassen, dieses Beispiel von einem, der sagt, ja, wieso, wenn alles Gott ist, dann kann ich ja machen, was ich will, denn bezahle ich jetzt nie wieder im Supermarkt, ich nehme alles so mit und ja. Kann man natürlich machen, aber dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man dann im Knast landet. Also das gehört eben auch dazu, dass er die Konsequenzen dann abkönnen muss eben. So. Weil die laufen ja weiter, ne? Die Rest der Welt interessiert das nicht, wenn ich das so sehe. Dann sagt der Rest der Welt, ja, der Knast ist auch Gott, dann kannst du auch hinter Gitter, das macht nichts, da ist ja auch Gott. Ne? Und, so. Du brauchst doch nicht draußen rumlaufen. So. Ja, anhand, wie ich das Universum und mich selber erlebe, also vorrangig mich selber, also das ist halt unser nächstes Versuchsobjekt sozusagen, sind wir ja selbst als fühlendes Wesen. Das kann ich untersuchen, ja, und das ist das, was ich sozusagen zur Verfügung habe. Und ja, ich wollte auch was anderes sagen. Ich komme gerade völlig. Ist eine Frage noch?
Hallo Jens.
Hallo Sabine.
Ja, also ich steige da mal ein, genau was du gerade eben gesagt hast, wo du dich da so eingehakt hast. Genau da fing es dann bei mir an, wo du sagst, dass du ja dein eigenes bestes Instrument bist oder so. Also in dir nimmst du das wahr. Und ich habe immer das Gefühl, dass dieses, was ich wahrnehme, so stark von dem Außen geprägt ist. Also, wie kann ich selber mich wahrnehmen, wenn das, was außen ist, so massiv auf mich ein, also das ist sozusagen, wie soll ich im Regen mich überhaupt spüren, sag ich mal, außer den Regen, dass ich nass bin. Aber das ist dann nicht aus mir heraus, sondern das ist, weil es eben regnet. Und ich habe das Gefühl, dass das Außen im Moment gerade in den letzten Jahren so massiv geworden ist, dass ich eigentlich den eingeschlagenen Weg, wo ich das Gefühl hatte, es geht in die Klarheit, total verloren habe und jetzt nur noch eben dieses Außenchaos in mir selber Chaos wahrnehme. Oder ist das dann mein Chaos, was ich selber wahrnehme, weil aus mir heraus gerade Chaos wahrgenommen wird? Oder weißt du, was ich meine?
Ja, so ein bisschen konnte ich es nachvollziehen. Ja, das ist eben mal, was ich schon angesprochen hatte. Man hat es immer so mit zwei Bereichen quasi zu tun, mit dem dualen Erleben eben und mit dem non-dualen, was kein Erleben ist, sondern was wir sind. Das ist ja das Non-Duale sind wir ja. Also das ist sozusagen die ultimative Subjektivität, die kein Objekt mehr kennt. Sozusagen ist es dann auch kein Subjekt mehr, weil das Objekt ja quasi fehlt. Ja, es ist ja klar. Und du selbst kannst nie, also das, was du bist, kann nie wahrgenommen werden, sondern nur dein Spiegelbild. Und je nachdem, in welchem Zustand jetzt deine verschiedenen Körper, du hast mehrere, also einen grobstofflichen, feinstofflichen und einen kausalen Körper im Groben, im Großen und Ganzen, je nachdem, in welchem Zustand das Gesamtsystem ist, kann dich dieses absolute Bewusstsein mehr oder weniger klar spiegeln in deiner Wahrnehmung. Das ist dann die Wahrnehmung. Aber der Trick ist oder das Entscheidende ist, dass man das realisiert für sich selber, nicht nur versteht, sondern dass es eben nur ein Spiegelbild ist. Also die Wahrnehmung meiner selbst, dieses Ich-Gefühl, das ist nur ein Spiegelbild. Das bin ich nicht wirklich. Ich bin der, der es sieht. Und das ist so ein hundertprozentiges umdrehen. Das genau versucht ja die Selbsterforschung auch zu verwirklichen, indem sie die Frage, wer bin ich, stellt. Genau das ist diese Absicht, dass man einfach den Blick vom Film weg zu dem, der jetzt anschaut, zum Zuschauer, auf sich selbst, der Zuschauer betrachtet sich selber. Und da ist eben, das ist quasi jenseits von Wahrnehmung und also oder Wahrnehmung und also oder Zeuge und Bezeugte, ja, da ist keine Unterteilung mehr auf dieser höchsten Ebene. Und das kann aber erst voll sozusagen durchschlagen oder im Erleben sozusagen sich widerspiegeln dann des Menschen, wenn sämtliche Identifikationen abgelegt sind mit den verschiedenen Körpern. Ich habe das so richtig so erlebt wie so eine Schlange, die alle 12 Jahre quasi ein anderes Ego bekommt. Also die sich dann immer häutet quasi, so eine Haut ablegt und dann die nächste Schicht hat. Und das waren drei verschiedene Phasen bei mir, wie gesagt, ne? Und das geht alles nur quasi den Spiegel und das Spiegelbild an. Also diese Fähigkeit, sich selber da quasi dann in diesem Organismus auch zu verwirklichen, deswegen sprechen wir von Verwirklichung dann. Das ist sozusagen, das bedeutet dann, dass dein ganzer Körper quasi Zeuge dieses absoluten, der absoluten Wahrheit wird. Und das macht dann wiederum was mit deinem eigenen Erleben natürlich. Also dann gibt es gewisse Phänomene, die sonst ego-basiert waren vorher, die gibt es dann nicht mehr. Zum Beispiel Angst gibt es eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Und auch Hass ist eigentlich unmöglich. Also ich kann nur sagen, dass ich seit 2 Jahren in einem, das ist kein Zustand, das ist mehr so eine Wahllosigkeit der Liebe. Also es gibt nichts anderes mehr als Liebe, weil nur Liebe existiert. Also ich erlebe das so, dass die absolute Wahrheit gleichzeitig die absolute Liebe ist. Und es gibt keinen dran vorbei an dieser absoluten Liebe. Ja, auf dem Weg, wo die Körper sich quasi entwickeln, so hin zu dieser mehr, das ist klarer spiegeln kann. Deswegen wird ja auch häufig empfohlen, in asketischen Traditionen wird ja dann auch eben klar die Askese empfohlen als Mittel, den Körper zu reinigen, Fasten und so. Das kommt daher auch so Konzentrationsübungen wie Koans oder sowas oder ja, was es da so alles gibt. Ne? Da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Die zielen alle darauf ab, dass ich quasi den Spiegel putze auf Deutsch. Ja, also ich habe einen Spiegel, der ist total verdreckt am Anfang oder der ist verbeult, ja, und dann zerrt er nur. Und dann ist mein Spiegelbild ist verzerrt. Also ich sehe dann plötzlich so ganz komisch aus. Oder ich sehe gar nichts, weil das zu dreckig ist. Und dann fange ich an, der Erwachensweg wäre dann, dass ich nach und nach den Spiegel immer sauberer putze. Und dann gleichzeitig die Beulen rausmache, dass er glatt wird. Und am Ende ist er quasi total glatt. Und dann ist quasi das Spiegelbild kaum noch von der Wahrheit zu unterscheiden. Und in dem Moment bricht dann eigentlich alles zusammen, bricht diese Dualität zusammen. Und dann ist es auch völlig egal, was mit dem Körper ist. So, dann hört dieses ganze Spiegelthema ist nur ein Thema, solange noch eine Identifikation da ist. Aktiv wirksam ist sozusagen, die ist ja gar nicht da in Wahrheit. Nur sie quält uns. Also das Erleben der Dualität, das Erleben der Identifikation ist ja leidvoll. So, das ist ja das menschliche Dilemma grundsätzlich.
Ja, also das, was ich jetzt neu gehört habe, das ist einfach, oder wo ich das bei mir sehe, ist einfach, dass mit diesem Bild des Spiegels sozusagen, ich schaue in den Spiegel, schaue, sag ich mal, oder sehe auch, was im Außen ist, und ich verwechsel immer das, was ich im Spiegelbild sehe, mit eigentlich der Wahrheit. Und Wahrheit ist was anderes als das Spiegelbild. Und ich glaube, da habe ich mich in der letzten Zeit sehr drin verloren, dass ich dann immer so viel im Außen sehe und sage, gut, das, was ich sehe, ist ja eigentlich nur eine Spiegelung oder ist ja, aber das ist nicht die Wahrheit. Und ich glaube, da liegt vielleicht das, wo ich nochmal ansetzen kann, wo ich sage, das ist ja nicht die Wahrheit, nur weil ich das sehe, sondern das drückt sich aus, warum auch immer, sozusagen, aber ich muss mich da nicht mit identifizieren. Und das passiert bei mir dann einfach nicht, dass ich mich damit identifiziere, aber ich fühle mich dahin immer wieder identifiziert, dass ich immer wieder merke, dass ich in diese Opferrolle reingehe. Immer wieder mich als Opfer identifiziere. Und dann natürlich im Außen das entsprechende auch sehe, dass, naja, die Umwelt macht mich ja auch zum Opfer. Und von daher bin ich in diesem Loop drin. Immer wieder. Ja.
Ja, das hast du gerade sehr schön wie quasi wie, ja, wie soll man sagen, ein ganz wichtiges Merkmal des Egos beschrieben. Es ist genau diese Verwechslung, dass quasi das Betrachtete wird zu einem Pseudosubjekt. Ja, also ich betrachte quasi das Spiegelbild des Selbstes, welches sich als ich bin, welches als ich bin erscheint und verwechsel mich damit. Und das genau ist das Ego, diese Verwechslung dahinter. Sozusagen in dem Moment gefühlt, erlebt, verliere ich mich dann, weil ich ja aus scheinbar aus dem Selbst reintrete, raustrete in die Identifikation rein. Sozusagen, indem ich mich mit einem Pseudosubjekt identifiziere. Und das ist eben so leicht möglich. Erstmal ist das dann sozusagen so die Grundidee der Maya sozusagen, oder man könnte sagen, die Dualität ist eigentlich der Sinn der Schöpfung so, weil wenn Gott nur nach dem Absoluten gelüstet hätte, nach dem absoluten Absoluten sozusagen ohne Manifestation, dann wäre es ja gar nicht entstanden. Ja, also das Universum ist ja sozusagen so die Lust an der Dualität sozusagen, wenn man so will. Wobei das dann, wenn man dann irgendwann immer mehr Leben lebt und so weiter und dann irgendwann raus will und dann merkt, man kommt oder man glaubt dann irgendwie, man kommt da nicht raus irgendwie, weil man ja noch die Vorstellung hat, dass man da nicht ist, wo man hin will. Ja, das sind ja alles so, wie soll man sagen, das ist ein falsches Konzept eben, oder es ist überhaupt ein Konzept eben, dass ich da noch nicht bin. Wer sagt mir denn das? Wer redet mir das immer ein, dass ich da nicht bin? Also dass ich nicht okay bin irgendwie, dass ich das nicht schon bin, was ich suche. Ne? Und das ist aber, wie gesagt, weil genau das, diese, diese, dieses, das Selbst hat eben diese. Das ist eben reines Ich sozusagen, ja. Das ist diese absolute Ichhaftigkeit. Und wenn du die spiegelst, dann bleibt sie ja so eine Ichhaftigkeit. Und die hat dann auch scheinbar so eine Klebrigkeit, dass man da gut reinfallen kann. Und dann kommen heftige Erfahrungen dann in der Dualität, Erlebnisse. Und die verwickeln einen noch mehr. Das ist dann so ein, ja, so eine Spirale. Je mehr ich mich dann, ne, also wenn ich dann anfange mit so Konzepten wie Zahn um Zahn, ja, dann, also Rache, sozusagen Rache statt Vergebung, dann verwickle ich mich nur immer noch mehr da rein. Ja. Weil was ist schon wirklicher, selbst wenn ich was genau ausgleichen könnte, karmisch, das ist ja gar nicht möglich. Die meisten Leute, meistens hat das ja dann so, Rache hat ja eine Eskalationstendenz, ne? Also haust du mir eine rein, hau ich dir drei rein. Und haust du mir drei rein, hole ich dir 10 rein, sozusagen. Es ist immer ne, das sieht man ja auch an Kriegen, an Weltkrieg, also an Krisen in der Welt momentan, überall ist Krieg. Weil immer jeder noch härter zurückhauen will, als er geschlagen wurde, sozusagen. Und als Ausweg hat damals unter anderem Jesus, also es war nicht nur er, sondern es war ein Teil dieser Bewegung sozusagen, haben dann eben Liebe und Vergebung gepredigt als Weg zur Erlösung, nicht als Weg, um jetzt die Welt irgendwie zu retten oder so, sondern Liebe und Vergebung als Weg für mich durch die Welt um meine Freiheitsgrade zu erhöhen auch. Das hat auch durchaus was Egoistisches sozusagen, wobei es nicht schlimm ist, es ist ethisch eigentlich sehr wertvoll, sich selbst zu erlösen, denn nur wenn ich mich selbst wirklich erlösen kann oder durch die Gnade Gottes erlösen kann am Ende, nur dann kann ich auch wirklich hilfreich in dieser Richtung für andere da sein. Das ist ja das. Wenn ich mich selbst erlöse, tue ich das im Grunde für das ganze Universum, weil das ja eben eins ist, sozusagen. Es ist nur das ist dann diese persönliche Perspektive von dieser leidhaften Illusion Ego eben befreit ist, von dieser Trennung vom Ganzen. Das ist ja nur diese Trennung vom Ganzen, die quasi leidvoll ist.
Eine neue Frage vorlesen, oder?
Sabine, ist das okay erstmal, oder? Ja? Okay, dann gerne, ja.
Die Alexandra fragt weiter. Also gibt es keine echten, aufrichtigen Beziehungen, auch wenn ich glaube zu lieben und trotzdem nicht geliebt werde?
Das verstehe ich jetzt nicht, die Verbindung zu dem vorigen, aber gut. Naja, natürlich gibt es innerhalb der Dualität, innerhalb dieses Lebenstraumes, den wir alle träumen, natürlich gibt es da innerhalb des Traums Beziehungen und dann auch sowas wie eine persönliche Liebe. Ja, aber das ist eben bedingte Liebe, das ist innerhalb des Traumes. Sozusagen. Insofern könnte man sagen, ja, wahrhaftig, Liebe ist immer wahrhaftig. Ob sie nun auf ein Objekt begrenzt ist oder nicht, Liebe ist eigentlich immer dasselbe sozusagen. Nur wenn sie eben vom Ego bestimmt wird oder dominiert wird, dann ist sie eben begrenzt, ja, und bedingt an gewisse äußere Faktoren. Und wenn sie eben in ihrer wahren Natur quasi gelebt wird, dann ist Liebe unbegrenzt und unbedingt, ja, bedingungslos. Natürlich gibt es innerhalb des Traums wahrhafte Beziehungen auch, klar. Gibt eigentlich in der Dualität alles irgendwie. Ja, alles ist vorhanden und gleichzeitig ist es alles auch Traum sozusagen. Traumgleich. Traum und Wahrheit zugleich, könnte man sagen. Aber der entscheidende Punkt ist immer, jetzt momentan erleben wir eine Welt. Wir sitzen jetzt hier an den Geräten und so, sind verbunden übers Internet. Wir erleben diese Welt jetzt, ne? Aber was ist nachher, wenn wir schlafen? Ja, dann ist, ich, geht nur um diese reine Subjektivität. Die müssen wir untersuchen. Ja, objektive Überlegungen bringen uns nicht weiter, weil dann bleiben wir im Verstand stehen. Ja, bei Objektivität, beim Betrachten der objektiven Welt, das ist alles Mind, alles Verstand. Ja, Dualität hat was mit dem Verstand zu tun. Wobei das nicht, ich will da den Verstand, der ja immer so viel abkriegt, der will ich jetzt nicht schlecht machen. Das ist halt das Instrument, für den Menschen, um in dieser Welt besser überleben zu können. Insofern macht er doch absolut seinen Sinn.
Michaela schreibt, hallo Jens, ich bin jetzt 60 und lange im Kennenlernen mit mir, im Satsang seit fast 2 Jahren. Bewusstsein kommt in Frieden. Umso krasser die Wahrnehmung zur Hinwendung in diesem Land, zur Kriegstüchtigkeit wahrscheinlich, die meine Person erschrecken und wütend machen.
Ja, Michaela, danke für die Frage. Hallo. Ja, das ist genau dieser Punkt, ne? Auch da ist wieder ein scheinbarer Widerspruch eigentlich, ne? Dass es irgendwie scheinbar eine duale Welt gibt und dann gibt es eine non-duale Welt. Aber so ist das nicht. Ja, und natürlich, wenn wir jetzt das sehen, wie sich die Welt gerade so entwickelt, dann ist eigentlich klar, dass es so ein, es läuft so auf ja, gewaltige Veränderungen hinaus, ne? Also allein durch die Umweltveränderungen, die passieren, ob die nun wie auch immer die entstanden sind, ist ganz egal, ist halt sehr viel im Umbruch. Also es wird sehr viel sich verändern auf der Welt und dadurch wird auch werden Menschen, die in Not geraten, dann auch eben ja weiter Not verursachen bei anderen dann wieder, weil sie ihnen was wegnehmen oder so. Und es ist ja klar, man möchte überleben. Das ist dieser Überlebenstrieb ist sehr stark in jedem Lebewesen, nicht nur in uns Menschen. Und es ist dann verständlich, dass jeder leben möchte. Ja, und es sind ich kann nur empfehlen, mit wachen Augen durch die Welt zu gehen, aber sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, also wissen, was passiert, ja, und auch informieren aus möglichst verschiedenen Quellen, ist immer zu empfehlen. Aber gleichzeitig, wenn man Interesse hat an der wirklichen Wahrheit sozusagen, an dem, was hinter allem steckt, dann muss man anfangen, den spirituellen Weg zu gehen und sich dem zu öffnen. Du hast ja geschrieben, dass du schon im Satsang warst, auch längere Zeit. Und ja, ist sicherlich ein guter Weg, damit umzugehen. Das ist auch keine Weltflucht, sondern ich befasse mich ja mit einer inneren Welt. Ja, das ist ja keine Spinnerei, sondern wenn ich mich selbst untersuche oder einen anderen spirituellen Weg gehe, der mich zur Selbsterkenntnis führen soll, dann ist das eben keine Weltflucht. Ja, sondern es ist eher so, dass ich am Ende dadurch, dass ich rausbekomme, was es mit mir auf sich hat, was meine wahre Natur ist, dadurch erkenne ich auch die wahre Natur von allen. Ja, also das ist wirklich, es ist eben nicht alles, was ich realisiert habe, ich realisiert, das ist schon alles falsch eigentlich, ne? Aber wie soll man es ausdrücken? Ja, das habe ich nicht, das ist nicht nur auf mich begrenzt, ja, sondern das ist alles, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Das ist ein unbegrenztes Phänomen sozusagen. Das ist auch nie, deswegen kann ich auch nicht, also ich kann nicht hochmütig damit werden, weil es ist nichts, was mich auszeichnen würde gegenüber anderen. Ja, sondern Gott ist überall gleich. Ja, also alles ist gleichgültig, ob man, wie auch immer man sich jetzt selbst erlebt. Ja, auch unabhängig davon, ob ich mich als Ego erlebe oder nicht. Gott bleibt immer Gott. Ja, das Absolute ist immer das. Ganz egal, wie gesagt, wie ich mich erlebe. Ja, wenn man dann diese direkte, so das ist so eine Erfahrung von absoluter Einheit und Direktheit. Das ist alles so eins einfach. Wobei das eben nicht mehr so, früher war das noch so, dass das noch schwankte so, dass dann so Phasen waren von non-dualem Erleben und dualem Erleben und hört dann auch irgendwann auf, das war dann immer weg. Und dann erlebt man eben so, dann erlebt man, es gibt nur Gott sozusagen und ich bin Gott. Ja, also das ist so. Dieses Ich ist dann nicht mehr auf mich begrenzt, sondern dieses Ich ist universell. Dann dieses Ich steht für das ganze Universum, wenn es denn gerade wahrgenommen wird.
Melanie schreibt: Hallo Jens. Ich war auch in diesem Zustand oder Sein. Es ist nun schwierig geworden, in mir zu ruhen, da oft die Gefühle zu stark sind. Am liebsten ruhe ich in mir immer. Ich erlebe das im Sein ruhen, dass ich erlebe das im Sein ruhen, dass ich am Leben nicht teilnehme. Hat man im erwachten Sein starke Gefühle?
Ja, danke für die Frage. Es ist überhaupt, also so wie ich diesen Zustand jetzt seit 2 Jahren eben erlebe, wobei es eben kein Zustand ist, das ist ja das Verrückte, aber es erscheint dann im Erleben als Zustand, so sagen wir es mal so. Da kann alles erscheinen, alles. Ich kann eigentlich eher sagen, dass meine Gefühlswelt noch viel stärker geworden ist durch diese absolut überwältigende Liebe, kommen dann doch so Gefühle manchmal von Trauer, auch und Mitgefühl, wenn ich dann sehe, dass andere Wesen leiden, aber auch so eine ganz tiefe, ja, Dankbarkeit und einfach eine absolute Glückseligkeit immer wieder wird erlebt durch diese absolute Liebe, ne? Die Gefühle sind so stark, besonders in der Anfangszeit waren die so stark, dass ich, ja, dann wirklich, die Öffentlichkeit gemieden habe, weil ich dann dachte, weil ich dann echt so am nahen Wasser gebaut bin, ne? Und ich wollte ja nicht mit einer Stadt plötzlich, dass mir da die Tränen runterkullern. Das kann man ja kaum erklären dann. Das sind ja keine traurigen Tränen gewesen, sondern Tränen vor absoluter Ergriffenheit. Ja. Also da gewöhnt man sich aber so ein bisschen dran, an die starken Emotionen. So. Da kann alles sein, ja. Es gibt eben, du bist das ja jetzt schon, ja. Also ganz egal, wie du das jetzt erlebst, ob das jetzt noch schwankt oder nicht, du bist es ja jetzt schon. Du bist ja jetzt schon das, was das alles erlebt. Wie war das Ende nochmal von der Frage? Kannst du das nochmal kurz? Da war noch was in.
Ich erlebe das im Sein ruhen, dass ich am Leben nicht teilnehme. Hat man im erwachten Sein starke Gefühle?
Ach so, das, ja. Genau, zu den Gefühlen habe ich ja schon was gesagt. Also, absolut gesehen bist du das. Du ruhst nicht nur im Sein, sondern du bist dieses absolute Sein. Ja, deswegen brauchst du nicht darin zu ruhen. Ja, also es kann natürlich sein, wenn das noch so am Schwanken ist zwischen mehreren Zuständen sozusagen, dass das dann so erlebt wird. Ja, habe ich ja auch so erlebt. Aber deswegen sage ich ja ganz gerne, das ultimative, also der eigentliche, wirkliche Schritt der Befreiung ist vom Werden zum Sein. Es ist so, du endest im Sein, welches du schon immer warst. Und das wird ganz klar, das ist hundertprozentig klar. Da gibt es überhaupt kein Zweifel mehr dran, dass du dieses absolute Sein selber zutiefst bist. So, das ist keine Überzeugung, sondern das ist eine gefühlte und in jeder Phase des Lebens erlebbaren, ja, Qualität, ist eine erlebbare Qualität. Ja, und da brauchst du dann nicht drin zu ruhen, sondern das war dann so bei mir, dass ich dann gemerkt habe, auf einmal, Mensch, das ist ja. Es macht mir ja gar nichts mehr aus, dass ich jetzt völlig verrückte Gedanken habe und so. Da habe ich dann auf einmal so, da waren die Gedanken so intensiv dann plötzlich und dann dachte ich, boah, das ist ja Wahnsinn, das ist ja, es ist, macht nichts. Ja, und dann gleichzeitig war ich so eine totale Stille und die Gedanken toben da oben so rum und da braucht man nicht mehr drin zu ruhen, sondern das, man ist es eben so. Aber da kann ich dich nur, kann ich dich ermutigen, einfach dabei zu bleiben, weil was immer dich da anspricht auf deinem Weg, einfach ja. Und dieses, es ist ja auch so eine Geisteshaltung. Ramana hat das ja auch gesagt, dieses Abide in the Self, ja, im Selbst verweilen so. Das ist, solange das eben noch nicht so hundertprozentig durch ist. Ist das so, dass man die Aufmerksamkeit immer wieder auf sich selber richtet, ne? So. Wer ist es? Und das vielleicht verstärkt mit der Frage, wer ist es, der das jetzt erlebt? Wer hört das jetzt? Wer sieht das? Wer ist das eigentlich? So. Und da mal hinfühlen, so, ne? Und da ist, also, immer wenn ich das so ganz bewusst mache, mit dem Verstand, so quasi, dann ist da einfach nur so eine Stille. So, und da ist aber so eine Ichhaftigkeit, die ich selber zutiefst bin. Aber die ist noch vor diesem Ich-Bin-Gefühl. So, das ist so eine absolute Ichhaftigkeit, die eben nicht vermeidbar ist. Und das kann man aber nicht, davon kann man eben nur den Abglanz im Ich-Bin eben wahrnehmen, so. Aber man ist das, ich weiß nicht, wie ich das, irgendwie scheint es sowas zu geben wie so ein inneres Sinnesorgan irgendwie. Vielleicht ist das irgendeine Drüse im Gehirn, die dann aufmacht oder so, dass sich das irgendwie mehr selbst wahrnehmen kann als vorher. So. Also es ist ja auch durch diese Ablenkung des Egos, durch diese Identifikation, ja, höre ich ja nicht auf, das Selbst zu sein, sondern ich erlebe nur die Welt, als wäre ich es nicht. Ja, als wäre ich eben diese Person. Und dann erlebe ich die Welt als, und das überzeugt mich dann. Auf die Dauer ist das so überzeugend, dass man dann da immer weiter reinkommt in den Kreislauf und ja, dann entsteht, was weiß ich, Karma und was weiß ich, Wiedergeburt und, und. Ja.
Alexandra fragt, also ist ein Helfer-Retter-Syndrom sinnlos?
Danke, Alexander, für die Frage. Also alles, was erscheint im Bewusstsein, was erlebt wird, ist nicht, es gibt nichts, was sinnlos wäre. So, ich verstehe schon, was du meinst. So, also ein Syndrom braucht man deswegen nicht zu haben. Aber das ist ja dieses, so wie ich die Welt jetzt erlebe, ist auch sehr viel Mitgefühl immer wieder da. Teilweise sogar mit meinem eigenen Weg, ne? Also diese Person hier, die jetzt hier redet, dieser Jens, der hat wahnsinnig viel Depressionen durchgemacht, ne? Und heute hat mich so, heute Vormittag hat mich nochmal so richtig so eine Art Selbstmitleid oder so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, so eine ganz tiefe Selbstliebe gepackt. Da habe ich so ein altes, alten Song von Police wiederentdeckt. Darkness heißt der. So, wunderschönes Ding. Aber ganz düster und traurig, so von der Stimmung her. Aber da habe ich wieder sofort, als ich das gehört habe, habe ich dann gemerkt, ja, das ist halt ein Mensch, diesen Song hat jemand kreiert, der gelitten hat. Und das kann man fühlen, wenn man die Musik hört, dann fühlt man dieses Leid von diesem Menschen, der dieses Lied gemacht hat oder so, ja. Und man merkt dann auch, eben, man fühlt sein eigenes Leid auch dabei. Dann. Und er hat mich auch ganz schön tief erwischt, muss ich sagen, wo so eine ganz tiefe Selbstliebe so zu dieser geschundenen Person, also persönlich gesehen, habe ich wahnsinnig viel durchgemacht. Also ich weiß nicht, wie viele Depressionen das waren insgesamt. Die waren alle irgendwie so im Schnitt ein halbes Jahr lang. Eine war sogar anderthalb Jahre lang. Und das waren, glaube ich schätze mal 10 bis 20 verschiedene Depressionsphasen so richtig, also wo die richtig, über Monate ging das dann und das ist die absolute Hölle. Ne? Und ja, naja, und das es ist eben wichtig, sich da auch selber nicht rauszunehmen aus der Gleichung. Ne? Also ich kann jetzt nicht mit dem Anspruch losgehen, so ich will alles lieben und so und vergesse mich dabei selber. Ja? Dann stimmt was nicht. So. Und ja. Kann mich jetzt so, naja. Ja, gut, das wäre es erstmal dazu soweit.
Gerade ist keine neue Frage. Jens, kann man denn, bevor man jetzt erwacht ist, schon einen Geschmack bekommen von dieser Liebe, von der du sprichst?
Ja, das ist ja bei den meisten Wegen so, dass das so erlebt wird. Ne? Es kommt für kurze Zeit, kommen ekstatische Erfahrungen, Einheitserfahrungen, Absolutheitserfahrungen, Erleuchtungserfahrungen. Die sind an sich immer erst nur vorübergehend, manchmal sogar für sehr kurze Zeit. Und das ist sozusagen wie so eine Art Wegweiser, könnte man sagen. Also wenn man jetzt entsprechend reif dafür ist, sage ich mal jetzt so von der Entwicklung her, dann kommt es zu solchen Absolutheitserfahrungen, die einem dann beweisen sozusagen, dass das, wonach man vielleicht sucht oder suchen könnte, dass das wirklich existiert. Also Gott beweist sich sozusagen in uns selbst, indem er so in uns erscheint sozusagen als wir selbst. Also das ist ja kein Unterschied, ne? Also ich erlebe mich ja selbst als das Göttliche, als das einzige Göttliche dann, so in der Absolutheitserfahrung. Und das ist auch häufig, solche Erfahrungen sind auch sehr häufig von einer ganz starken, ja, das ist, man kann das gar nicht auf ein Wort begrenzen. Da sind so wirklich, also ich kann mich nur noch so an diese Initiationserfahrung ganz am Anfang erinnern. Das war eine der intensivsten Erfahrungen, die ich da je machen durfte. Und da sind dann so, schwingen so Qualität, so von erstmal absolutes Gewahrsein, absolutes Bewusstsein, so ein Gefühl von, es ist vollbracht, sogar Allmacht irgendwie so, das so, und man fühlt sich unglaublich stark irgendwie so, also wirklich, das ist, kann man gar nicht, man kann das nicht in Worte fassen. Da sind gleich mehrere Worte, die man da verwenden muss. Ja, also es ist, man wird das nie wieder vergessen dann, wenn man das einmal erfahren hat, so eine absolute Erfahrung, wird man das nie wieder vergessen. Und diese Erfahrungen haben die Kraft, ein ganzes Leben zu verändern. Ja, durch dieses, auch wenn das nur einmal kurz, das war bei mir, weiß ich nicht. Erstmal war es war ja nachts im Traum, diese Erfahrung dann. Und die war so gefühlt relativ kurz. Also das hatte so das Gefühl, so in 1, 2 Minuten war das alles durch irgendwie so. Ja, das war so ganz plötzlich irgendwie kam das aus dem Nichts und dann war ich das Universum, welches gerade im Urknall sich befindet und ausdehnt und ja, und ein paar Augenblicke später kam auch schon Todesangst und dann endete das alles wieder. Und aber diese Erfahrung ist, man kann dann, man weiß es aus eigener Erfahrung, dass es das Realste ist, was man je erfahren hat. Und dass es auch nichts Realeres oder Wahrhaftigeres gibt als das. So. Und das wird man dann nie wieder vergessen. Ich bin dann ja auch ganz normal im Ego gewesen am nächsten Morgen wieder. Und ich konnte das nie wieder vergessen. Und das hat mich sogar davon abgehalten, mich umzubringen in meinen Depressionen und den Weg aushalten zu können, den Weg gehen zu können. Ja, das war wie ein Leuchtfeuer. Und das passiert nicht nur mir, das passiert auch anderen Menschen sowas. Man kann solche Erfahrungen auch in unterschiedlicher Intensität machen. Das heißt ja nicht, dass sie weniger wahrhaftig sind oder so, sondern sie sind dann einfach nur vielleicht von anderen Begleitumständen noch umgeben und das hat nichts zu sagen. Aber jeder, der das mal erlebt hat, eine Einheitserfahrung, der weiß, wovon ich spreche. Und das ist am Anfang eben, wie gesagt, zeitlich und das setzt dann so einen Suchprozess in Gang, automatisch. Also wenn das wirklich stattgefunden hat, so eine absolute Erfahrung, dann kann man sich eigentlich nicht mehr wirklich abwenden davon. Also man müsste dann schon ja, sich sehr betäuben quasi, was weiß ich, durch oder sehr durch Schicksalsschläge gebeutelt, obwohl meiner Erfahrung ist, dass meine Schicksalsschläge haben mich nur noch mehr zur Suche getrieben. Also je schlimmer ich die Welt erlebt habe, desto eher war ich eben, als ich gemerkt habe, der Weg in die Selbstzerstörung ist irgendwie nicht gangbar, kann ich nicht, will ich nicht, letztendlich kann ich nicht machen. Dann habe ich gesagt, so, dann will ich es aber wissen. Und dann, das hat wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Ja, und das war, wie gesagt, dieses Leuchtfeuer und dann diese Depressionen, die mich angetrieben haben und dann ging es immer weiter. Das hat immer neue Kräfte mobilisiert. Und das hat dann auch diese absolute Erfahrung hat auch quasi so eine Art Startschuss gegeben für einen inneren Erwachungsprozess. So habe ich das im Nachhinein, kann ich das nur beschreiben, der ab da schon eingesetzt hat. Obwohl ich das gar nicht so gemerkt habe am Anfang. Ich habe mich ja am nächsten Morgen genauso gefühlt eigentlich wie am Vortag, nur dass ich plötzlich wusste, dass Gott wirklich existiert. Dass es nur Gott gibt eigentlich in Wahrheit. Und dann war ich ja ein bisschen wie von Donner gerührt, weil wenn du dann das wieder erlebst am nächsten Morgen plötzlich und so, oh, was ist jetzt, wieso ist das alles wieder so? Warum ist das nicht geblieben? Warum habe ich Angst gekriegt? Da habe ich mir so Vorwürfe gemacht, ne? Wieso hatte ich denn Todesangst? Warum konnte ich denn nicht einfach mutig sein und sagen, ich sterbe jetzt, okay? Nein, da kam die Angst und dann war es weg und dann habe ich noch, am Anfang habe ich tatsächlich geglaubt, ich hätte Erläuterung vermasselt, so. Das habe ich halt nicht nur am Anfang, ich habe das immer mal wieder so über die Jahre dann gedacht, oh, ich habe es vielleicht noch vermasselt oder so. Aber nein, das ist eben überhaupt, es war eine Initiation, es war nicht die Erleuchtung. Es war einfach der Beweis sozusagen, dass mein innerer Guru sozusagen sich geregt hat und dann zusammen mit diesem äußeren Guru, der sich dann in sein Baba ja gespiegelt hat, haben die quasi diese Erfahrung ermöglicht, sozusagen, dieser Traum von Dai Baba, das war dann nur quasi der äußere Auslöser, damit der innere Guru sozusagen sich zeigen kann in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sozusagen. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass man nach einer ja nicht bekannten Zeitspanne, das kann bei jedem anders lange dauern, so das kann sehr schnell gehen, wie bei Ramana Maharshi, da war karmisch wahrscheinlich so sehr viel erledigt, kann aber auch sich sehr lange hinziehen, wie bei mir zum Beispiel. Ich habe wie gesagt, über 36 Jahre jetzt diesen Weg. So. Und jetzt kann man so langsam davon sprechen, dass das Zeitliche jetzt natürlich entwickelt sich dieser Organismus auch noch weiter und so, aber das bedeutet nichts mehr. Also da ist jetzt kein Wollen mehr dahinter, keine Sehnsucht mehr. Ich bin jetzt da nicht mehr hinterher, dass ich denn morgen noch, was weiß ich, hallo, da bin oder so. Keine Ahnung, das ist ja nicht steigerbar. Also es gibt nicht wenig absolut und viel absolut, das gibt es alles nicht. Ja, aber das ist, wie gesagt, völlig normal. Es kommen Durchbrüche. Und ja, selbst wenn die nicht kommen, also es gibt so auch leichte Formen, so zum Beispiel sprechen manche Sportler vom Flow, ne, wenn man jetzt so ganz lange joggt oder so, da gibt es auch dann manchmal so Erfahrungen, die in die Richtung gehen. Oder wenn man sehr konzentriert ist bei einer Sache, ne, dann ist irgendwie der Flow sozusagen, dass ich völlig, dann vergesse ich mich selbst so. Und dann in dieser Selbstvergessenheit, da liegt auch schon sowas wie eine, ja, so eine, das ist so, man könnte sagen, so Einheitserfahrung, Leid oder so. Ja, aber also ganz viele Menschen erleben das in der einen oder anderen Form. Nur es wird nicht immer so, nicht so interpretiert. Dann, wenn das so unauffälliger ist, dann fällt das vielleicht, ja, dann hat das vielleicht nicht so die Konsequenzen. Bei mir war es nun wirklich so, als ob mich der Heilige Geist mit dem Knüppel auf den Kopf gehauen hätte, so ungefähr. Also es war so drastisch, diese Erfahrung, so wunderbar positiv, dass sie mein ganzes Leben verändert hat, eben. Ja, wobei jeder Weg ist absolut perfekt, wie er ist. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Also mir ging das früher auch so, wenn ich dann von anderen Leuten gelesen habe und so, boah, da habe ich mal gedacht, der hat ja einen tollen Weg und so. Und ach Gott, der hat schon mit 16 gleich erläutert, das schaffe ich ja nie und so. Also da darf man sich nicht irritieren lassen. Wir wissen ja nicht, was im vergangenen Leben schon war, was da schon erledigt wurde. Wir wissen weder, was wir schon hinter uns haben im vergangenen Leben, noch weniger wissen wir natürlich, was andere hinter sich haben im vergangenen Leben und so weiter. Deswegen kann man das nicht beurteilen. Ja, und jeder Weg ist perfekt, wie er ist, ganz egal, wie er stattfindet. Und es gibt zwar so gewisse Parallelen, die man immer wieder beobachten kann, Gemeinsamkeiten, aber das ist nicht zwangsweise so. Also man kann jetzt nicht sagen, da müssen immer die und die Merkmale erfüllt sein, so. Also ja, Gott segnet, wen er will, gibt es so einen Spruch in der Bibel, glaube ich, oder Koran oder so. Gott segnet, wen er will. Ja, so, das ist ja nicht, wen er will, sondern wenn derjenige selber so weit ist, dann erwacht das von ganz alleine alles.
Ja, obwohl das Ganze ja irgendwie wach wird, oder? Also ich meine, wieso ist das dann nur bei einem alleine?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal.
Naja, wenn wir das eine sind, sag ich mal, und das wird wach, wie kann das dann nur an dieser einen Person so sein?
Nee, es ist ja überall gleichzeitig da. Also, das ist ja gerade, was ich versucht habe, vorhin zu sagen. Das, was ich für mich realisiert habe, ist nicht auf mich begrenzt, sondern spiegelt sich, oder es wird überall genauso erlebt. Also auch in meiner Umgebung. Meine direkte Umgebung ist für mich genauso das eine absolute wie dieser Körper hier so. Das ist ja aus meiner Perspektive alles, da ist keine Notwendigkeit mehr von Erwachen oder so. Das spiegelt sich so in allem wieder. Es betrifft dich, wie gesagt, der eigentliche Schritt zu diesem ja, non-dualen Zustand. Der betrifft dich nicht alleine. Ja, das ist genau der Punkt. Also das ist sozusagen, dass ich erlebe, dass die Göttlichkeit überall, sozusagen, überall gleich. So, und deswegen ist keine Überheblichkeit möglich und ich kann mir auch nichts drauf einbilden, sozusagen. Weil ich das ja genauso jederzeit präsentiert kriege und das ist auch Das wird auch von dieser ganz tiefen Liebe dann getragen. Und dass alles gleich göttlich ist. Ich freue mich immer, wenn ich dann beim Staubsaugen noch schaffe, die Spinnen zu evakuieren und nicht aus Versehen zu töten. Ja, ich mache das dann wirklich. Ne? Wenn ich die krabbeln sehe, so, Hauptsache ich sehe sie. Ne? Und die waren so schlau letztes Mal, die sind rechtzeitig weggekrabbelt da über die Wand und dann konnte ich sie sehen. Ne? Und das war eine gute Fügung, weil dann konnte ich die nämlich einfangen. Und dann habe ich mich hinterher gefreut, dass ich sie nicht töten musste da. Und das ist ja fürchterlich, wenn die da in den Staubsauger geraten.
Ich glaube, die krabbeln da wieder raus.
Naja, nicht bei meinem Staubsauger.
Nee.
Ja, der hat so einen Wirbel, der hat so einen Zirkulator-Staubsauger, der Staubsauger, der macht so einen Wirbelwind drin und das überleben die nicht. Also das ist, da wenig Hoffnung. Außerdem ist das auch, hätte ich auch ziemlich schrecklich als Spinne, auch so Ding da wieder rauszu. Ja. Nee. Naja, gut, es ist eben, es ist so vom Beschreiben her schon allein schwer, den Verstand überhaupt zu kriegen. Also das überhaupt nur irgendwie zu beschreiben, ist unglaublich schwer. Deswegen versuche ich auch immer so nah wie möglich an dem zu bleiben, was ich eben direkt erlebe. Das soll keine Angeberei sein, sondern ich versuche das nur daran zu erklären, weil das ist das, was ich zur Verfügung habe an Wahrhaftigkeit sozusagen, ist das, was ich bei mir eben erlebe. Alles andere wär dann ja Hörensagen. Ja, von anderen. Manchmal zitiere ich das auch von anderen, aber dann sage ich es meistens dazu. Deswegen gibt es ja auch den Spruch, ne, wer sich selbst erlöst, der erlöst das Universum ein bisschen, sozusagen, ein bisschen mit. Also alle werden ein bisschen mit erlöst, sozusagen. Wobei diese alle es gibt's nur konzeptuell, ne? Also das ist schon wieder so, also da kann man wirklich so, ja, dann, dafür gibt es dann ja auch Korans, um sich dann vollständig zu verwirren, kann man sich dann noch einen Koran antun. Wie ist der Ton einer klatschenden Hand, um die Verwirrung zu vervollständigen? Ja.
Jens, wäre es dir denn noch wichtig, dass zum Beispiel also der Körper besonders lange noch lebt oder irgendwie, dass du den irgendwie schützen möchtest?
Gute Frage, ja. Nein, das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also das ist, ich erlebe da eine, auch eine Gleichheit von Leben und Tod. Also da ist keine Präferenz mehr da. So, wenn jetzt der Tod käme, würde ich ihn genauso begrüßen, wie ich jetzt das Leben begrüße, was eben da ist. Es ist so ein bisschen so, solange das offensichtlich nicht von selbst passiert, der Tod ist so ein, ist noch so ein Rest von, naja, wie soll man sagen, von so einer Art Selbstliebe da, so, also möchte, dass es dem Körper gut geht, sozusagen, die dann dafür sorgt, dass eingekauft wird und so weiter. Das ist aber auch schon sehr abgeschwächt. Also die Überlebensinstinkte sind, erlebe ich heute als viel schwächer als früher so. Früher war das für mich überhaupt keine Sache, irgendwie so einkaufen. Das habe ich sogar gerne gemacht denn so. Und heute ist das alles so ein Krampf geworden, richtig. Also ich hatte eigentlich heute auch schon wieder einkaufen müssen. Stattdessen habe ich ein paar Scheiben Käse nur gegessen, ne? So als Beispiel. Mir ist das denn egal? Ich hatte nicht so richtig Lust auf viel Essen, brauchte nicht viel, hatte so das Gefühl, und dann habe ich es auch nicht gemacht, ne? Und morgen bin ich dann wieder völlig ausgehungert und dann fahre ich wieder in die Stadt, was essen und einkaufen und so weiter, ne? Ja, also das ist so, auch da ist so eine Gleichheit eben so, dass ich eben meinem eigenen Körper genau die gleiche Wichtigkeit eigentlich so vom Gefühl her wird dem zugemessen wie alles, wie allem anderen auch hier. So. Also es ist so gelebte Liebe sozusagen, den Körper quasi weiter zu pflegen und am Leben zu halten, im Leben zu halten, so. Aber das ist kein Muss, überhaupt nicht. Das ist so völlig, ja, freiwillig sozusagen, aber ich habe eigentlich keine richtige Möglichkeit, das abzulehnen, so, weil, wie gesagt, diese Liebe, die ist so, die schließt das alles mit ein. So, die schließt, wenn das Leben da ist, dann wird das Leben geliebt und wenn der Tod kommt, wird der Tod geliebt, sozusagen. Das ist so, ja, egal eigentlich. Und ja, manchmal so habe ich mit diesen Gefühlen von Leerheit zu tun, so, dass eben ich war mein ganzes Leben und war der Meinung gewohnt, ein Ziel zu haben, nämlich die Erleuchtung. Das war ja dann ab dem Alter von 23 Jahren ganz bewusst. Davor war es, wie gesagt, unbewusst so. Das war aber die Suche nach einem Sinn im Leben sozusagen. Ich habe einen Lebenssinn gesucht. So, und ich habe aber, da könnte ich jetzt gar nichts nennen, so, wenn du mich jetzt fragen würdest, Sinn des Lebens, ja, wie ist denn der und so? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Mann, heute völlig überhaupt den Faden noch. Der Mind funktioniert nicht gut bei mir gerade. Der kurze Gedächtnis ist schwierig. Ach ja. Wie kam er jetzt darauf noch?
Ob du möchtest, dass der Körper noch lange lebt.
Ach so, ja, das ist ja genau. Nein, also da ist keine spezielle Präferenz so. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich alt werde. Ich habe aber auch nichts dagegen, sofort zu sterben sozusagen. Wirklich, das ist, kann ich nur jetzt sagen, ob das dann noch so wäre, wenn es tatsächlich passiert, kann ich natürlich, das wird sich dann zeigen. Aber ich habe schon das starke Gefühl, dass das auch so bleiben würde dann. Ja.
Was meinst du, was dann ist, wenn man so stirbt?
Tja. Vielleicht ist es so ein bisschen wie, gibt es so verschiedene Phasen, könnte ich mir vorstellen, direkt nach dem Tod, dass das dann noch so traumartig ist, so. Da wird ja auch von Bardos gesprochen, die Tibeter sprechen von Bardos so. Diese Bardo-Zustände, das müssen so eine Art Träume sein, wie Träume, kann ich mir das vorstellen. Tja, keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen. Ich kann mich an das letzte Mal nicht erinnern, so richtig. Also außer dass das irgendwie, da war nicht nichts. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie im Tiefschlaf. Da war nicht nichts, aber auch nicht etwas. So zwischen den Leben. Das ist so, im Grunde würde ich das vergleichen mit dem Tiefschlaf eigentlich. Wobei ich jetzt nicht weiß, was jetzt passieren wird, wenn ich jetzt dieses Leben sterbe, irgendwann, was dann ist, kann ich. Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig irgendwie, weil das, Was ich jetzt erlebe, das ist zeitlos irgendwie. Das ist so, ich erlebe diese Zeitlosigkeit. Und die fragt eigentlich nicht danach, was dann ist. So ist es. Das wird schon irgendwie irgendwann sein. Also, beziehungsweise, ja, das war jetzt ein bisschen sehr salopp gesagt. So, also weder sein noch nicht sein. Ne? Also das ist so, das war, was ich eben jetzt schon sagen kann. Es ist weder, also das, was ich bin, ist weder sein noch nicht sein. Es ist jenseits von jeder Dualität und doch diesseits in allem auch drin gleichzeitig überall. Ne? Das ist einfach nirgendwo. Es gibt einfach gibt einfach keinen Ort oder keine Zeit, wo das nicht wäre, wo ich das nicht wäre, dieses, was ich bin. So, das ist so ein ganz sicheres, das ist so ein absolut sicheres Erleben. So kann ich es nur beschreiben.
Also es ist jetzt schon
Dann,
so. Dann ist es ja fast jetzt schon so.
Ja, nur dass eben noch eine Welt immer wieder erlebt wird, sozusagen, und ein Körper hier jeden Morgen aufwacht, so, ne? Also ja. Also ich weiß nicht, ob dann noch so eine Art, ob denn noch das Universum irgendwie erlebt wird oder nicht oder so. Wahrscheinlich nicht. Also. Tja.
Wollen wir jetzt auch nicht ausprobieren. Also nicht so
Nee,
nicht.
genau, ja.
Ja.
Das wird man dann auch früh genug erleben, so, ne? Aber ich habe so das Gefühl, also von der Intuition her würde ich sagen, da ändert sich eigentlich gar nicht viel. So, das ist so mein Gefühl. Also der Körper hört natürlich auf zu existieren und vielleicht hört auch das Erleben der Welt auf, aber diese Seligkeit, diese unbedingte Seligkeit oder Liebe, absolute Liebe, Satchitananda, das hört nicht auf. Das bin ich. Und das bleibe ich auch. Ganz egal, ob dann noch irgendeine Form damit verbunden ist oder nicht. Dass ein Formlos dann ist oder sich nochmal in eine Form begibt, als was weiß ich, Wiedergeborener dann oder wie auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich ja sogar nochmal wieder, wer weiß. Ja. Wobei ich das irgendwie nicht glaube so richtig. Also. Ich glaube, mein Bedarf an Inkarnation ist dann erstmal gedeckt, weil dieses Leben ja auch, wie ich das schon erzählt hatte, vorhin persönlich gesehen, hier recht leidvoll war, muss ich sagen. Und da habe ich erstmal richtig, ich könnte mir vorstellen, dass dann erstmal so, ja, lange Zeit einfach gar nichts kommt. Und wer weiß, vielleicht komme ich dann nochmal irgendwann als Avatar zurück oder so. Oder auch nicht. Das sind ja sowieso, was ich jetzt gemacht habe, ist ja eine Mindspekulation, ne? So über eine Sache, die vielleicht dann mal so ist. Weil, ja, aber die sind eigentlich, diese Mindspekulationen, die sind zwar, ich mache das mal gerne so, philosophiere gerne rum, auch mit Gedanken und so, aber das bedeutet eigentlich gar nichts. Ne? Weil das berührt ja nicht, was wir sind, sozusagen. Also das ist einfach so eine ganz andere Qualität, so wie sich auch quasi der Fernseher zum Film verhält. Ne? Also der Fernseher ist Hardware, der ist materiell greifbar, aber der Film ist eine Information. Ja, der Fernseher ist auch dann auch da, wenn das Bild weg ist.
Bei mir kommt dann eine Frage, Jens. Solltest du, also du jetzt, sag ich mal, der sein Ego, sag ich mal, hinter sich gelassen hat oder so etwas, dann nicht doch mehr von beeindruckt sein, was jetzt gerade hier passiert auf der Erde, damit sich was zum Positiven wendet? Kannst du das wirklich alles als positiv, also du hast ja selber gesagt, also du würdest nicht, also habe ich das jetzt verstanden, du würdest nicht unbedingt jetzt. Also das hast du ja ein bisschen lapidar gesagt, aber durch dieses Leid nochmal, also dass du dann nochmal wiederkommen könntest, weil du so viel erlebt hast. Aber jetzt hast du ja eigentlich den direkten Zugang zu dem Göttlichen. Könntest du nicht Einfluss darauf nehmen, dass das weniger leidvoll ist?
Nee, meine Handlungsmöglichkeit ist ja auch das ist ja gar kein, da handelt ja niemand. Das ist ja ein Geschehen, ein Fluss sozusagen. Da ist auch überhaupt ja niemand da, der das anders wollen würde, sozusagen. Also das ist so, auch wenn es noch so schrecklich aussieht, bleibt es ein Traum. Auch der schlimmste Horrorfilm bleibt ein Film, bleibt Fiktion. Und die Welt ist so, als wenn man sie jetzt für absolut wahrnehmen würde, als absolute Wahrheit, dann kann man wirklich verzweifeln. So, das ist, das tun ja auch viele Menschen, weil sie es nicht anders können in diesem Moment. So, aber trotzdem, auch wenn ich an der Welt verzweifle, bin ich ja trotzdem, was ich bin. Und dieses an der Welt verzweifeln, das kann auch dann den spirituellen Weg einleiten, sozusagen. Oder überhaupt befeuern dann wieder, ne? Und ja, glaub mir, ich bin tief bewegt von dieser Welt. Also ich finde auch nicht alles so persönlich gesehen toll. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ich habe schon so ein ziemlich, könnte ich sagen, so auch von der Persönlichkeit her, bin ich ein sehr liebevoller Mensch eigentlich schon immer gewesen. Ich habe noch nie Streit gemocht, so ich mag keinen Streit und auch noch viel weniger Gewalt und finde ich ganz fürchterlich alles. Und ich habe ich zwar auch mal als Jugendlicher geprügelt, aber das war mehr so aus Not, weil meine Eltern mir das beigebracht haben, weil ich nämlich als Kleinkind mich nicht gewehrt habe. Ich habe in der Sandkiste, habe ich mich schlagen lassen, bis meine Eltern mir das richtig eingetrichtert haben, du musst zurückhauen, wenn dich der haut und so. Das haben die mir beigebracht. Und dann habe ich aber so doll zurückgehauen, dass denn die Nachbarn von dem Kind sich bei meinen Eltern wieder beschwert haben. So, ne? Also nein, es macht mich, wenn ich das so als Lebewesen sehe, jetzt so als Tier sozusagen hier, was hier auf dieser Welt jetzt auch teilnimmt an diesem Leben, dann kann ich glatt nur noch in Tränen ausbrechen. Also das ist ganz klar. Aber das, auch diese Gefühle sind in dieser absoluten Liebe sozusagen aufgehoben. Das ist sozusagen auch das persönliche negative Erleben ist letztlich nichts anderes als ja göttlich auch Göttlichkeit, nur in so einer ja vielleicht schwer greifbaren Form. Ja. Aber es bleibt Gott bleibt immer Gott, auch in diesem verrückten Traum, wenn wir ihn erleben. Ja, das ist. Ich kann nur empfehlen, wirklich das zu benutzen auch, diese Schrecklichkeit der Welt zu benutzen, um mich selber sozusagen auf den Weg der Wahrheit und Liebe zu begeben. Um eben grundsätzlich das Problem ist halt einfach, wenn ich aus dem Ego heraus in die Welt gehe jetzt und Aktivist werde und da was verbessern will, dadurch, dass wir eben wenn wir es von der Dualität aus, vom Ego aus sehen, dann erreiche ich auch immer das Gegenteil irgendwann. Also ich kann eine noch so starke Friedensbewegung, je mehr ich Frieden will, desto mehr kriege ich auch immer einen Krieg. So, das ist so beides, das ist dieses, was auch im Taoismus so gut abgebildet wird. Das Yin und Yang. Die Pole bedingen sich gegenseitig. Ja, und deswegen sagen ja die Mystiker, erkenne dich selbst, dann erkennst du die Welt. Und siehst sie unverzerrt. Du siehst sie dann, ja, man könnte fast sagen, von so einer Art höherem Standpunkt sozusagen, oder, ja, es hört sich jetzt blöd an, weil es so eine Wertung da aufbaut, die ja nicht da ist, aber man sieht das dann irgendwie so auf der einen Seite unbeteiligt, also genau, das ist so, ich sehe das völlig vollkommen unbeteiligt, weil ich ja in meiner absoluten Natur überhaupt nicht berührt werde davon. Auf der anderen Seite ist ja die Manifestation, mein Körper sozusagen, das bin ja alles ich da draußen überall so. Und wenn ich dann sehe, wie meine Brüder und Schwestern, die ja zutiefst aus demselben sind, was ich auch bin, sich da gegenseitig so quälen und töten und Leid zufügen, immer und immer wieder und da auch nichts besser wird und so, dann da kann man schon persönlich gesehen dran verzweifeln. Aber gleichzeitig eben die Erkenntnis, dass das, was ich wirklich bin, was die wahre Natur von allem ist, dass das dadurch nicht auch nur berührt ist. Also nicht natürlich berührt im Sinne von Bewusstsein, aber also nicht negativ berührt ist.
Jens, es sind noch einige Fragen aufgetaucht. Mein Chat, der hing wahrscheinlich. Da stehen jetzt noch einige
Okay, gerne.
Fragen. Vielleicht soll ich die mal schnell vorlesen.
Ja, gerne.
Okay, also Mukunda, kannst du etwas zur Einsamkeit sagen? Wie kann belastende Einsamkeit zu befreiendem All-Eins-Sein werden?
Ja, danke dafür. Ist ein bisschen schwierig, so mit 5 Minuten noch auf der Uhr. So. Ja, Einsamkeit, allein sein möchte ich da. Allein sein, ja, allein sein. Alleins sein. Ist vom Wort her so sehr nah, ne? Alleins sein. Allein sein, alleins sein. Ja, das ist eine Möglichkeit eben, wie ich quasi die Konzentration, wie ich den Fokus auf mich selber verstärken kann, indem ich eben mich nicht möglichst wenig ablenke. Das ist auch der Sinn von Retreats oder ja, wenn man ins Kloster geht zum Beispiel, oder wenn man im Ashram lebt, man versucht eben so ablenkende Faktoren möglichst gering zu halten. Und das geht auch durch Einsiedelei, durch Einsamkeit sozusagen. Ist auch ein Weg, ja. Bin dann sehr auf mich zurückgeworfen in der Einsamkeit. Man spürt dann auch nach einiger Zeit eben dieses Bedürfnis nach sozialem Kontakt, was ein menschliches Grundbedürfnis ist. Das ist nichts Schlechtes. Ja, das spürt man dann. Und wenn man das aushalten kann, so wenn man das so wegstecken kann, ohne daran krank zu werden, also man sollte es jetzt nicht so doll machen, dass man da psychische Schäden erleidet dadurch, durch die Einsamkeit. Wenn man es ab kann, dann kann es sehr fruchtbar sein, auf dem Weg nach innen, also die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, einfach. Du hast jetzt mehrere Sachen sind noch, dann die nächste da.
Die Kommentarspalterin, hallo, kann man anderen Menschen dabei helfen, auch aufzuwachen, oder muss jeder seinen eigenen Weg finden? Ergänzung, hilft es den anderen, wenn Menschen wie du ihre Sichtweise berichten?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Da wäre ich gerne länger drauf eingegangen. Aber also ich kann nur von meinem Weg da berichten. Also es ist so, dass durchaus im Äußeren spiegeln kann. Also bei mir ist es ja zeitgleich aufgetaucht. Ja, also ich hatte ein ganz tiefes Bedürfnis also ich hatte diese Idee von der Erleuchtung schon vernommen über den Buddhismus und ich wusste, das ist eigentlich, was ich will. So, und ich wusste aber nicht, wie beginnen, wie was machen jetzt, wie kann man sich dem nähern oder so. Meditieren war nichts für mich, habe ich dann festgestellt. So, und dann hatte ich eben so eine ganz tiefe Sehnsucht nach diesem Weg überhaupt zur Erleuchtung, was das denn sein soll für mich. Und dann kam plötzlich dieser Guru, der in mein Leben trat. Ja, und der war aber letztlich ja nur auch nur eine Projektion, wenn man so will. Also, ja, das war ja auch nur eine Projektion, weil ich war im Inneren so weit und dann taucht er auch im Äußeren. Der Guru kann auch durchaus im Äußeren auftauchen und das kann man dann so als hilfreich erleben. Ja, das ist eine Verstärkung. Also mir hat das ich brauchte so jemand offenbar, um wirklich glauben zu können, um das wirklich, also, und der hat irgendwie durch seine, ich habe dem geglaubt, ja, ich hab das gesehen, ich habe den gesehen und gefühlt, dass der ist Gott, also das wusste ich irgendwie, und dann hat er die Hand gehoben und dann war ich auch auf einmal Gott und alles war Gott und da kann ich natürlich immer sagen, das habe ich erschaffen, mein Traum hat das ja erschaffen, ne? Sozusagen, es ist ja mein Traum gewesen, aber trotzdem hat es auch was mit dieser Guru war ein äußerer Auslösefaktor. Und es ist vielleicht so ein bisschen wie beim Geräteturnen, wie man es kennt, so rüberspringen muss jeder selber über das Gerät, über den Bock, aber an den Seiten stehen die beiden, dann stehen zwei Leute und machen Hilfestellung, damit ich da nicht abrutsche, so, damit ich besser rüberkomme. Aber rüberspringen muss ich alleine, also ich habe immer Impulse von außen gekriegt, viele, und die habe ich als extrem hilfreich auch erlebt, ja. Aber das eigentlich Befreiende muss ich immer selber für mich realisieren, letztendlich. Aber es ist vollkommen hilfreich, auch da Impulse von außen zu nehmen. Und mir hat das auch immer sehr geholfen, wenn andere von ihren Erfahrungen berichtet haben und so. Ich habe das auch ziemlich verschlungen früher, so sehr, sehr intensiv mich beschäftigt mit manchen Leuten dann auch. Was mich auch nochmal selbst inspiriert hat, ja. Letztlich haben wir den Satguru in uns, immer, der ist immer da, aber manchmal zeigt er sich dann auch als Projektion, als Spiegelbild im Außen, in einem äußeren Lehrer oder Oh.
Okay, dann lese ich noch eine letzte Frage vor, die vielleicht passt. Lieber Jens, können jetzt auch noch Depressionen erscheinen? Was sind Depressionen aus deiner jetzigen Sicht?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich am besten nächstes Mal nochmal aufgreifen. Also ja, ich glaube schon, dass die nochmal erscheinen können, weil das ja eine Krankheit ist, die das Körper-Verstand-System angeht. Und der Spiegel kann auch nach wie vor krank werden, ja, glaube ich schon. Aber noch ist da nichts zu erleben und ich halte es eigentlich für sehr unwahrscheinlich. Ich habe ja auch die Depression früher immer so als Ego-Zusammenbrüche, als Zusammenbruch von etwas erlebt und jetzt ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass etwas zusammenbricht. Das Einzige, was zusammenbrechen könnte, wäre das normale Funktionieren des Körpers sozusagen, dass eben so wenig Antrieb da ist, dass ja, es mir nicht mehr möglich ist, vernünftig meinen Alltag zu bestreiten, indem ich dann einkaufen gehe, weil ich dann eben nicht mehr einkaufen gehe, weil ich das einfach nicht schaffe oder nicht will sozusagen. Und dann würde ich mich auch nicht mehr aus der Wohnung raustrauen und so. Aber dann würde ich, also ich könnte mir vorstellen, wenn mein Körper das nochmal erleben würde, so eine Depression, dann wäre das quasi eine Depression ohne mentales Leid sozusagen, weil das, ich weiß nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nochmal durchdringt in dieses Zeit. Ich habe es ja schon mal an anderer Stelle beschrieben, dass 2018 diese anderthalbjährige Depression, da habe ich das dauernd so erlebt. Also ich war, da war das immer noch so geteilt. Also ich habe sehr viel Leid im Körper-Verstand-Mechanismus erlebt und gleichzeitig habe ich mich als etwas erlebt, was davon überhaupt nicht berührt war. Da war aber noch so beides da gleichzeitig und das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann nur noch das reine Dysfunktion, die reine Dysfunktion einfach nur noch da ist, ohne dass da jemand sich dran stört, großartig. So. Aber das ist Spekulation. Noch habe ich keine Depression jetzt erlebt in diesem sozusagen Zustand, wie auch immer. Und deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Weil ich bedanke mich sehr bei allen, die teilgenommen haben und freue mich sehr über den Satsang. Vielen Dank fürs Vorlesen. Und ja,
Danke dir.
danke euch allen und schöne Zeit bis zum nächsten Mal.